Herzlich willkommen zu Feel Good, Live Better, dem Podcast von Premium Quarterly. Wie in unserem Printmagazin geht es hier um Health und Wellbeing und darum, wie wir ein gesundes und vor allem glückliches, langes Leben führen können. Zur Seite stehen uns dabei die Premium-Kliniken und Praxen, unser deutschlandweites Netzwerk herausragender Ärzte aus 4 Fachbereichen. Ich bin Stefanie Neureuther, die Herausgeberin von Premium Quarterly, und ich treffe Mediziner und Ernährungsexperten, unterhalte mich mit Mental Health und anderen spannenden Persönlichkeiten. Heute ist Dr. Dominik Pföhringer mein Gast. Er ist Orthopäde, Unfallchirurg und einer der Pioniere im Bereich Digital Health. Dominik Pföhringer berät neben seiner täglichen Arbeit in seiner Praxis in München nicht nur Startups und Venture Capital Firmen, sondern hat mit dem Digital Health Summit auch eine der innovativsten Konferenzen auf diesem Gebiet gegründet. Die Digitalisierung in der Medizin sorgt für heftige Diskussionen. Ich möchte von Dominik wissen, weshalb er ein so großer Befürworter ist oder ob er darin auch Risiken sieht. Lieber Niki, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und wir uns über das Thema Digital Health unterhalten. Welche Möglichkeiten eröffnet die Digitalisierung im Gesundheitswesen für uns Patienten? Wovon werden wir profitieren?
Liebe Steffi, ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ich freue mich, dass wir über das Thema reden, was mich beruflich mit am meisten bewegt, den digitalen Fortschritt in der Medizin. Die Frage ist so breit gestellt, ich könnte eine Stunde darauf antworten. Ich versuche es einigermaßen zu präzisieren. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Digitalisierung uns all die Aufgaben abnehmen kann und abnehmen wird, die wir uns über die Jahre selber aufgebaut haben und die eigentlich von der Medizin ablenken. Man würde sagen, die Nebengeräusche. Ich glaube, dass wir sämtliche redundante Aufgaben auf die Technik abwälzen werden. Ich glaube, dass wir sämtliche Aufgaben der Datenanalyse auf die Technik abwälzen können. Und ich glaube, dass wir die gesamte sogenannte Patient Journey, also den gesamten Prozess, den ein Patient durchläuft, deutlich vereinfachen können. Das geht davon los, dass ein Patient heutzutage sich digital einbucht bei seinem Arzt, dass er sämtliche Daten mit dem Arzt austauschen kann auf digitalem Wege, dass diese Daten selbstverständlich nicht nur menschlich analysiert werden, sondern auch durch die Technologie und dass der Patient, sofern er das denn möchte, auch weiter digital begleitet wird und digital seine Reise fortsetzen kann, bis er sich wieder eine Pause wünscht oder bis er sich entscheidet, die Reise anderweitig fortzusetzen.
Und welche Innovationen machen denn Ärzten das Leben leichter?
Ich glaube, diejenigen Innovationen, die auf die Bedürfnisse der Patienten und der Ärzte zugeschnitten sind, sind diejenigen, die erfolgreich sein können. Was will ich damit sagen? Die Technologie kann viel, aber nur weil etwas technisch möglich ist, heißt es nicht, dass es sinnvoll ist. Mir ist vor wenigen Wochen erklärt worden, dass ChatGPT, also unser Ärzteleben über Nacht, revolutionieren wird. Ich habe es dann mal ausprobiert und sicherlich für die ganz einfachen Dinge ist es möglich. Wenn ich erklärt haben möchte, erkläre mir, wie funktioniert ein Antibiotikum, dann kann ChatGPT das. Es kann aber nicht im Detail die richtige Therapie bei komplexen Differentialdiagnosen anwenden, geschweige denn weiter mitdenken aktiv. Das wird aber in der Zukunft noch kommen. Du hast mich aber gefragt, was ist das Thema, welche Technologien und Innovationen machen den Ärzten das Leben leichter? Ich glaube, dass das die Techniken sind, die uns die lästigen Aufgaben abnehmen, das heißt Dokumentationsaufgaben. Ein Arzt, der tippt, ein Arzt an der Tastatur, das ist verschwendete Zeit. Ein Arzt, der online irgendetwas raussucht, der Nebenwirkungen checken muss von Hand, das ist alles Zeit, die ihm die Technologie abnehmen kann, die ihm die Technologie abnehmen wird. Kleines Beispiel, damit es plastisch wird. Ein Radiologe hat früher in einer 8-Stunden-Schicht im Krankenhaus ca. 200 Röntgenbilder angeschaut. Jetzt sieht er in der gleichen Phase 50.000 Bilder. Das kann das menschliche Hirn nicht mehr so gut verarbeiten. Wenn du da eine Technik hast, die mitschaut, die zumindest schon mal nach Anomalien, nach Abnormitäten schaut und den Arzt darauf hinweist, hier bitte nochmal genauer nachschauen, dann ist das sicherlich eine Erleichterung für alle Beteiligten.
Das klingt natürlich sensationell, aber das bringt natürlich auch Risiken und Hürden mit.
Sicherlich. Ich meine, wir können in allem jetzt, das ist das typisch Deutsche sozusagen, erstmal die Schwierigkeiten und Fehler zu sehen, the German Angst, ja. So nach dem Motto, jetzt fängt dann also der Roboter an, hier Nieren zu verpflanzen in der Nacht. Davor habe ich noch nicht so wahnsinnig viel Angst, weil Interventionen und die letzte Entscheidung, das heißt also der Steuerknüppel ist ja dann doch noch beim Arzt. Ich sehe im Endeffekt die Digitalisierung als Co-Piloten. Die macht einen Vorschlag, so ähnlich wie dein Navigationssystem im Auto zu dir sagt, bitte rechts abbiegen, wenn du aber siehst, dass da der Stau wartet, dann fährst du trotzdem links, weil du ja dein Hirn nicht abschaltest. Gefährlich wird es erst, wenn wir wirklich, sagen wir mal, Doing aus der Hand geben und Medikamentendosierung oder Medikamentenverabreichung in die Hand der Technologie legen. Dann ist es so, dass wir ein 100% wasserdichtes System brauchen. Das muss dann genauso zuverlässig wie der Autopilot in einem Flugzeug funktionieren. Dann wird es gefährlich. Bis dahin sehe ich genauso, wie du gesagt hast, Hürden. Die größte Hürde ist der Mensch und seine Ausbildung. Ich habe gerade mit meinem Kollegen aus Berlin, Professor Braun, gemeinsam einen Artikel zu Digital Health Literacy formuliert, wo wir gesagt haben, wir müssen alle Beteiligten informieren und ein Stückchen weit abholen, damit sie wissen, was kann die Technik, was darf die Technik und was ist überhaupt möglich. Weil wenn wir die Menschen nicht abholen, dann wird die Technik auch nie Akzeptanz finden.
Ja, das ist essentiell. Was sind denn die drei wichtigsten aktuellen Trends im Bereich E-Health?
Gut, ich meine, da die drei wichtigsten rauszuschneiden und für sich zu definieren, das ist immer etwas, was von Subjektivität geprägt ist. Ich glaube natürlich, dass KI in aller Munde ist, wobei die KI immer dadurch limitiert ist, dass wir nicht zu allem überhaupt die Datensätze vorhanden haben. Da sind uns die Radiologen wahnsinnig voraus, die Labormediziner und die Pathologen. Der Rest der Ärzte tut sich schwer, weil einfach die Chirurgie zum Beispiel oder die Orthopädie in meinem Fall nicht so wahnsinnig viel auf Daten basiert. Also das ist schon mal AI oder KI. Ich glaube, dass das ein wichtiger Trend ist. Dann zum Zweiten, mein Lieblingsthema ist eigentlich Natural Language Processing. Das heißt also, dass die Technik in der Lage ist, die Stimme, die Sprache des Bedieners, sei es des Patienten oder des Arztes, zu analysieren und intelligent auszuwerten. Ich glaube, dass das ein riesen Megatrend ist. Und nicht ganz losgelöst davon, also auf gar keinen Fall entkoppelt zu sehen, aber durchaus damit verbunden und davon abhängig ist sicherlich Decision Support. Weil ich glaube, dass Entscheidungen, die auf großen Mengen von Daten basieren, in Zukunft nicht mehr alleine aus dem Bauchgefühl eines Arztes oder aus dem Bauchgefühl mehrerer Ärzte entschieden werden können oder sollten. Du hast gemerkt, ich habe gesagt, nicht alleine. Ich bin schon der Meinung, am Schluss ist derjenige, der für die Therapie und die Diagnostik verantwortlich zeichnet, also der Arzt, derjenige, der im Driver's Seat ist. Also ihr merkt, ich denke oft über diese Rolle Pilot, Co-Pilot nach, weil wir sind ja am Schluss für unsere Patienten verantwortlich und wir müssen uns anschauen, wird der Patient diese Therapie überhaupt mitmachen können? Ist der in der Lage, das alles zu überstehen, was wir mit ihm vorhaben? Profitiert er davon? Und im Endeffekt ist es ja eine Synopse. Und da ist es so, glaube ich, dass wir natürlich beim Decision Support schon sehen werden, dass wir eine Unterstützung haben werden, dass wir aber die sozusagen, ob wir die annehmen oder nicht annehmen, das liegt immer noch beim Arzt.
Empfindest du es nicht so, dass es auch unterschiedliche Patienten gibt? Die einen, die eigentlich auch sehr das Gespräch suchen, den Arzt sehen wollen, immer wieder sprechen wollen, genaue Erklärungen haben wollen. Würdest du denn sagen, dass Digital Health ein Generationsthema ist?
Die Fragestellung, die zentrale Fragestellung nach dem Pro und Con für den Patienten beziehungsweise auch nach dessen Ressentiments ist eine höchst intelligente, die ich versuche aus zwei verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Zum einen ist der Patient die Kernfigur im gesamten Gesundheitswesen. Es dreht sich um das Wohl des Patienten, das ist unstrittig. Und wir müssen immer schauen, dass wir mit der Technologie den Patienten auf gar keinen Fall abhängen, geschweige denn alleine lassen, sondern es wird immer so sein, dass wir den Patienten im Kern haben, im Fokus haben und dass wir darauf achten müssen, dass wir unser Handeln nicht der Technik unterjochen, sondern dass wir im Endeffekt uns die Technik zunutze machen, um für den Patienten da zu sein. Sehr kompliziert ausgedrückt, ganz im Vordergrund ist meine Meinung, im Arzt-Patienten-Gespräch hat Technik und Technologie nur unterstützend etwas zu suchen. Es ist immer so, dass die Mensch-Mensch-Interaktion diejenige ist, von der die Patienten am meisten profitieren. Das ist wichtig für das Seelenheil beider involvierter wenn es nur zwei sind, meistens sind es ja sogar mehr. Das ist wichtig für die Heilung, für den Heilungsverlauf und für die gesamte Begleitung. Das wird auch so bleiben und ich bin auch ganz sicher, dass der Patient im Fokus bleiben wird und die Mensch-Mensch-Interaktion zwischen Patient und Arzt das Kernthema ist. Jetzt die Gegenseite. Ich glaube, dass wir in vielerlei Hinsicht mit der kommenden Generation eine Generation haben, die schon mit der Technologie ganz anders umgeht als wir, die über Privacy ganz anders nachdenkt, die noch nicht mal in der Lage sind, 10 Minuten ohne ihr Handy irgendwie geradeaus zu laufen und zu ihrer besten Freundin zu finden. Diese Leute gehen mit Technologie anders um und die werden auch diese Themen in der Zukunft ganz anders angehen. Und da ist natürlich dann schon die Fragestellung sozusagen, wie viel Mensch brauche ich? Wann kann mir vielleicht eine App allein schon helfen und ich brauche den Arzt gar nicht mehr? Aber wie immer im Leben, es gibt verschiedene Typen von Ärzten, es gibt verschiedene Typen von Patienten, die finden sich automatisch auf Dauer, so wie sich auch Menschen finden. Und so wird es auch in Zukunft sein. Es gibt Leute, die wollen eher technikaffin geheilt werden und es gibt Leute, die wollen zu ihrem alten Hausarzt, der ein Hörrohr auf ihre Brust legt.
Hunderte Fachleute, unter anderem Musk und Harari, fordern gerade eine Entwicklungspause für künstliche Intelligenz. In einem aktuellen Gastbeitrag des Time Magazine wird vor einem negativen Wunder gewarnt, das die Menschheit ausrotten könnte. Wie siehst du das?
Ja gut, da sind wir jetzt nochmal bei der Freude der Menschen an der Angst und an Horrorszenarien. Ich meine, wir können uns alle erinnern, dass vor kurzem auch schon alle möglichen Endzeit- und Doomsday-Szenarien uns aufgezeigt wurden. Ich sehe es ein bisschen weniger kritisch, bin aber doch freudig erstaunt, dass anscheinend der Mensch dann doch bereit ist und gewillt ist und sagen wir mal auch es diskutiert, Entwicklungen einzubremsen. Ich bin ganz kritisch, wann immer es heißt, lass uns etwas entwickeln, nur weil es möglich ist und gar nicht drüber nachzudenken, was für Konsequenzen rauskommen könnten. Erstaunlicherweise denke ich immer so ein bisschen an den Zauberlehrling, der sich also den Besen da zu eigen macht und am Schluss läuft das Ganze völlig außer Kontrolle. Und dann muss erst der Zaubermeister kommen und das Ganze wieder einfangen und zur Ruhe bringen. Einen Entwicklungsstopp weltweit halte ich für schwierig, weil extreme ökonomische Interessen in der ganzen Sache sind. Und wenn der eine aufhört zu forschen, wird der andere daran weiter forschen. Das ist ja ganz klar. Das haben wir schon oft auch bei Medikamentenforschung oder Technologieentwicklung gesehen. Aber ich finde den generellen Aufruf und den Gedankengang sehr, sehr wichtig, dass man sagt, stopp, was wecken wir denn hier eigentlich und wie kriegen wir den Geist überhaupt, wenn irgendwie wieder in die Flasche? Der essentielle Punkt ist für mich, darüber nachzudenken, wann könnte Technologie nicht nur sinnvoll sein oder sinnlos, sondern harmful oder harmless, ich habe es jetzt extra auf Englisch gesagt, weil wann wird es schädigend, wann wird es gefährlich? Und das ist der Punkt, wo wir alle eingreifen müssen. Deswegen begrüße ich es, dass ein Haufen Experten sich darüber jetzt gerade Gedanken machen und dass wir die Gefahren diskutieren, bevor wir weiter darüber nachdenken. Wir alle wissen, leider ist der Mensch sehr, sehr talentiert darin, Dinge zu entwickeln, die anderen Menschen schaden. Und in dem Fall könnten wir etwas aus der Flasche lassen oder in dem Fall von der Leine lassen, was allen Menschen schadet. Und da wird es dann sehr, sehr kritisch. Deswegen weiß ich nicht, ob es zu einer Pause kommen kann oder ob es sinnvoll ist, von einer Pause zu sprechen. Aber es ist äußerst sinnvoll, über die Gefahren jetzt mal sehr laut nachzudenken und Rahmenbedingungen zu stecken. Im Rahmen meiner Tätigkeit an der TU erlebe ich ganz oft bei Forschungsvorhaben, dass wir uns im Vorfeld sehr positiv und aktiv mit der Ethikkommission auch auseinandersetzen, weil wir im Endeffekt auch die Risiken beleuchten wollen. Und wissenschaftliche Arbeit beinhaltet für mich immer nicht nur die gewollten Vorteile, sondern auch die potenziellen Nachteile zumindest in Betracht zu ziehen und im Vorfeld zu diskutieren. Da sind wir jetzt. Da sehe ich einen riesen Vorteil drin, deswegen begrüße ich diese Diskussion.
Wie sieht die Medizin der Zukunft in deiner Vorstellung aus? Werden zum Beispiel bald Roboter als Pflegekräfte eingespannt?
Nun gut, ich bin gnadenloser Optimist. Ich sehe immer das Positive und sehe auch eine Fortentwicklung in der Medizin durchaus positiv. Wir sind jetzt in einer Zwischenphase, die ich für besonders schwierig halte, wie wenn wir an den Anbeginn des Mobilfunks zum Beispiel zurückdenken. Eine Technologie, die ich quasi ab der ersten Minute erlebt habe, in Kinderschuhen sozusagen, sowohl die Technik als auch ich damals, aber deren Fortentwicklung ich auch gesehen habe. Ich glaube, dass Digitalisierung in der Medizin kein Prozess ist, der ein fixes Ende oder beziehungsweise auch keinen fixen Anfang hat. Es findet schon seit jeher Datenverarbeitung in der Medizin statt und es gibt auch schon ganz lang Roboter in der Medizin. Es wird nur zunehmen und ich hoffe, und das ist mein Optimismus und mein Glaube an das Gute im Menschen, dass wir uns die Technik im positiven Sinne zunutze machen. Das heißt, auf deine Frage fokussierend, wie sieht die Gesundheit der Zukunft aus? Wie sieht das Gesundheitswesen der Zukunft aus? Ich glaube, dass uns die Technik sehr, sehr viele stupide, redundante, repetitive Aufgaben abnehmen wird. Ich glaube gleichzeitig, dass wir dadurch wieder mehr Zeit für die Heilkunst haben. Ich bin aber gleichzeitig der Überzeugung, dass es zu einer Verdichtung von Informationsfluss kommen wird und zu einer Beschleunigung des Gesamtprozesses. Und da müssen wir darauf achten, dass wir den Menschen eben nicht verlieren auf der Strecke, sondern dass wir uns mehr wieder um den Menschen kümmern, weil dann kriegen wir auch gesündere Leute raus. Damit kriegen wir eine Workforce, einen Teamgeist in der Medizin hin, der ein ganz anderer wieder sein wird. Und damit kriegen wir auch den guten Spirit und die gute, sagen wir mal, Einstellung zur Medizin wieder hin. Und da freue ich mich drauf. Und ich glaube durchaus, dass der Roboter einige Aufgaben in der Medizin abnehmen wird, um den Menschen wieder mehr Zeit für den anderen Menschen zu lassen.
Um was es ja geht. Welche Rolle spielt Virtual Reality heute beim Medizinstudium?
Im Medizinstudium, aus meiner Sicht, spielen moderne Technologien noch eine relativ untergeordnete Rolle. Da könnte man weitaus mehr daraus machen. Das ist wie immer eine Frage des Budgets. Für Aus-, Fort- und Weiterbildung ist meistens nicht genügend Kohle da, weil daran wenig Interesse herrscht, hier groß zu investieren. Ich glaube, wenn man sich beispielsweise vor den Toren von München das anschaut, was ein Unternehmen wie Brainlab da vorantreibt, dass es kernessentiell sein wird, dass wir mit Dingen wie Virtual Reality und Augmented Reality umgehen lernen und dass das auch schon Einzug hält im Medizinstudium. Im Moment ist im Medizinstudium noch sehr viel Theorie, sehr viel Propädeutik und sehr viel Oldschool-Wissen erlernen, umgehen lernen, miteinander lernen. Ich glaube aber dennoch, und da sind wir auch als TU in München gesegnet, dass man mit sogenannten Skill Labs, mit sogenannten Trainingscentern durchaus immer mehr Technologie in die Ausbildung auch hineinholt und damit auch die Mediziner von morgen schon mit den Techniken von morgen vertraut macht und diese einsetzt, um diese auszubilden.
Stichwort Gesundheits-Apps. Welche hast du auf deinem Handy?
Lustige Frage. Ich habe die von mir selber erschaffene App, die da heißt DocTOS, Abkürzung für Doctors Optimized Service. Das ist eine sprachbasierte App, die dem Arzt hilft, seine eigenen Tätigkeiten zu dokumentieren und sich dadurch sehr, sehr viel Arbeit zu sparen. Ich selber tracke mein Leben nicht. Wer mich kennt, weiß, dass Fitness, gesunder Lifestyle, Öko, Bio, Yoga, all das hat in meinem Leben überhaupt nichts verloren und es wird auch da nicht Einzug halten. Ja, da bin ich ganz klassisch so, ich bin halt eben nicht der Wegweiser, der dorthin geht, wo er hin zeigt, ja, sondern er zeigt halt nur dorthin. Und deswegen bin ich auch nicht derjenige, der auf seinem Handy sein gesamtes Gesundheitsleben abbildet, geschweige denn sonst irgendetwas. Wer mich besser kennt, weiß aber auch, dass ich noch nicht mal WhatsApp nutze und zu Hause kein WLAN habe. Das heißt, ich glaube, ganz, ganz gesund und essentiell ist es, dass man die Digitalisierung beruflich stark nutzt, aber dass man dem Ganzen auch immer wieder ein Ende setzt. Das heißt, dass man sein Mobiltelefon weglegt, dass man es ausschaltet, dass man auch non-digital unterwegs ist, dass man miteinander spricht. Wenn ich in meiner Praxis behandle, ist dort kein Rechner, der den Ablauf stört. Da sind digitale Tools, wenn dann nur im Einsatz, wenn sie dem Patienten dienen oder der Verständigung oder der Veranschaulichung von beispielsweise MRT-Bildern oder anderen diagnostischen Themen. Ich bin der festen Überzeugung, die Technik dann zu nutzen, wo es intelligent ist, aber sie auch so oft wie möglich aus unserem Leben rauszuhalten, um selber Zeit zum Nachdenken zu haben, Zeit zum Müßiggang und im Endeffekt auch Serendipity zuzulassen und der Kreativität freien Raum zu lassen.
Das ist ein wunderbares Schlusswort gewesen, lieber Niki. Und jeder, der dich kennt, weiß, dass das man von dir da eine Menge lernen kann und dass du kein WhatsApp hast, dass du nicht dauernd erreichbar bist. Nur in Notfällen, da bist du 24/7 zu erreichen. Ich danke dir für deine Zeit und freue mich auf das nächste Mal.
Ich danke vielmals für die Gelegenheit, uns hier auszutauschen und freue mich auch schon auf die Fortsetzung.